hätte jetzt spontan divers gesagt. Wir haben so viele verschiedene Projekte in so vielen unterschiedlichen Ländern, die vom Ansatz, obwohl sie ja alle irgendwie in die soziale Richtung gehen, so unterschiedliche gute Sachen machen. Und auch wir hier als Gruppe sind so divers aufgestellt, bringen so viele verschiedene Hintergründe und Ideen mit rein, sodass ich ja spontan divers gesagt hätte.
Und würde ich dann noch das Wort persönlich sagen? Ich glaube, einer von den wichtigen Sachen, als ich dann in das Theater Florido eingetreten bin, war, dass alle Projekte wirklich aus persönlichen Kontakt auch kamen. Es gab halt auch Leute, die halt FSJ in Südamerika gemacht haben oder einfach aus Südamerika kommen und einfach die Personen aus dem Projekt kennengelernt haben, gesagt, so, wir können euch unterstützen aus Deutschland und würden auch gerne auch machen und dann, dass auch dieser persönliche Kontakt auch bleibt. Also es gibt auch zum Beispiel halt bei einem Projektverantwortliche, die halt jede Woche mit ihrer Freundin aus Peru dann telefoniert und dann erzählt sie uns immer, wie das ihr geht und so. Und es ist wirklich immer dieser persönliche Austausch auch zwischen den Projekten und den Projektkoordinatoren.
Ja, super. Mir wäre jetzt das Wort Kreislauf eingefallen, weil ich denke, es ist alles ein Kreislauf, sei es das eine Projekt, was ich auch mit initiiert habe in Ecuador, was ich vor 8 Jahren durch persönliche Kontakte eigentlich erst hatte. Und dann ist es wieder ein Kreislauf, in dem man was zurückgeben kann. Und auch innerhalb der NGO, man kann so viel Wissen im Kreislauf eigentlich zusammenfassen sozusagen. Und dadurch eben auch erst große Sachen ermöglichen, wie auch der Name der NGO, die Siete Florido. Also es beginnt dann mit einem kleinen Tropfen und dadurch blüht dann bestenfalls eine schöne blühende Wüste.
Hallihallo und herzlich willkommen zu Act, Learn, Change. Durch gemeinsames Handeln lernen, die Welt zu verändern. Ein Podcast mit Menschen, die durch ihr Engagement die Welt ein kleines bisschen besser machen. Ich bin Anna und spreche heute mit Desiato Florido. Eine kleine Anmerkung zu Beginn. In diesem Interview sprechen wir häufig von den Indigenen. Das ist natürlich nicht korrekt, dass es nicht eine homogene indigene Gruppe gibt, sondern verschiedene, die sich voneinander unterscheiden. Wenn wir in diesem Interview von Indigenen sprechen, beziehen wir uns auf den Teil der Quechua, die in der Gemeinde Tocagón in Ecuador leben. Und jetzt viel Spaß!
Ich bin der Jan, ich bin inzwischen 26 Jahre alt und habe den Master Kulturen des globalen Südens an der Uni Tübingen angefangen letztes Jahr. Und genau, als ich dann auch an der Uni Tübingen angefangen habe zu studieren und dann auch nach Tübingen gezogen bin, habe ich mich auch nach Aktivitäten, wo man sich eigentlich beteiligen kann, umgeschaut. Und da ist mir eben die NGO mit dem Lateinamerika-Bezug natürlich sehr schnell sehr sympathisch geworden. Genau. Und deswegen bin ich jetzt auch Mitglied seit knapp einem Jahr bei der NGO. Und ja, vielleicht noch ein bisschen was zu meiner Person. Ich bin auch sehr viel rumgereist. Ich war vor allem in Ländern Lateinamerikas, habe dort Praktika gemacht, studiert, ein FSJ gemacht.
Ich bin der Matthias. Ich bin 24 Jahre alt und bin fast am Ende meines Masters in Bioinformatik. Ich komme ursprünglich aus Ecuador, aus Guayaquil. Und ich bin vor 6 Jahren dann nach Deutschland umgezogen und habe hier meinen Bachelor in Tübingen auch gemacht. Und ja, bin fast jetzt am Ende meines Masters. Und ich bin seit November 2019 bei Desierto Florido aktiv dabei. Ja, ich habe dann irgendwann mal halt einfach gesehen, dass es Desierto halt endlich mal wieder Kennenlerntreffen gemacht hat. Und da habe ich die zwei, die damals aktiv in Tübingen waren, kennengelernt. Und seitdem habe ich gesagt, okay, ich will unbedingt auch dabei sein. Zurzeit bin ich halt der Schatzmeister von Desierto Florido.
Ich bin Jule. Ich bin 23 Jahre alt. Ich studiere jetzt im 6. Bachelorsemester Psychologie und bin wie Jan seit Ende letzten Jahres bei Desierto dabei und mit ihm zusammen projektverantwortlich für das Projekt in Ecuador.
Was bedeutet überhaupt Desierto Florido? Und wie kam es zu diesem Namen?
Genau, Desierto Florido ist dann, auf Deutsch heißt es blühende Wüste. Und das beschreibt dieses Phänomen in der Atacama-Wüste, wo es halt nach mehreren Jahren halt immer ganz wenig Tropfen kommen von Regen und dann die Wüste wirklich dann einfach blüht. Also es gibt auch sehr schöne Bilder online, wo einfach so eine Wüste an Blumen, an lilanen Blumen gibt, und das ist einfach wunderschön zu sehen. Und so füllen wir uns auch als Verein. So ganz kleine Tropfen, die halt eine Wüste wirklich zum Blühen bringen kann. Daher der Name von unserem Verein.
Das ist natürlich ein schön symbolischer Name. Jetzt haben wir ja schon viel über den Verein gesprochen. Könnt ihr uns noch erklären, was ihr genau macht?
Das Hirte Floriert ist eine studentische Initiative, die dann 2014 angefangen hat mit verschiedenen Studenten, die halt entschieden haben oder gemerkt haben, dass um verschiedene Projekte oder Initiativen in Südamerika zu unterstützen, konnte man hier in Deutschland auch gut Spenden sammeln und dann halt die Initiativen vor Ort auch unterstützen. Und so ist sozusagen das Hirte Floriert entstanden. Wir sammeln so Spenden für unsere Projekte in Südamerika. Aber für uns ist auch wichtig, dann sozusagen die Präsenz in Südamerika hier in Deutschland auch zu erhöhen. Und wir veranstalten, wenn es möglich ist, auch verschiedene kulturelle Veranstaltungen, um hier die Aufmerksamkeit in Deutschland über die politische oder soziale Missstände oder Umstände generell in Südamerika zu erhöhen.
Ihr habt ja auch viele Veranstaltungen, wie ihr jetzt gesagt habt. Wie hat Corona euch da beeinflusst?
Ich habe auch die Corona-Zeit miterlebt, aber halt auch ein bisschen davor, nicht so wie Jan und Jule. Aber nur halt 3 Monate, das war auch nicht so viel. Wir haben viel geplant für das Jahr 2020. Leider hat das nicht mehr stattgefunden, aber da wir auch relativ viele Mitglieder sind, die auch nicht nur in Tübingen wohnen, sondern auch in Deutschland oder sogar in Europa verteilt, wir hatten auch dieses Online-Kontakt schon. Also vor Corona hatte der Verein auch schon ein monatliches Treffen, wo alle Mitglieder aus der Hirte Floriert sich getroffen haben und die verschiedene Project-Updates gab. Und deswegen würde ich sagen, das mit dem Online-Veranstaltung hat uns eigentlich viel geholfen oder dass wir halt schon Erfahrung damit hatten, aber hat tatsächlich uns auch ein bisschen gebremst und dann vieles, was wir geplant hatten, konnte nicht stattfinden, wie wir das gewollt haben.
Vielleicht noch daran ergänzend, allgemein würde ich also gut auf das interne Gruppenleben sozusagen kann ich nicht so eingehen, weil ich eben noch nicht vor Corona Mitglied war. Allerdings kann ich sagen, dass es auf jeden Fall einen sehr großen Einfluss auch auf unsere Projektwahl hatte oder Projekte. Und so sind dann auch während Corona 2 Projekte meines Wissens dann entstanden, indem man Sauerstoffgeneratoren und Hygienesets einfach nach Peru und Bolivien geschickt hat. Genau, von daher hat es auf jeden Fall einen größeren Impact auf jeden Fall auf unsere Projekte.
Ihr habt ja alle 3 Bezug zu Ecuador. Wie kam es zu dem neuen Projekt in Ecuador? Könnt ihr uns dazu mehr erzählen? Was macht ihr dort? Wie kam es dazu?
Gerne. Also die Verbindung geht eigentlich noch auf das Jahr 2013 zurück. 2013 habe ich in der Gemeinde Tucagon im Norden von Ecuador in den Anden Sport- und Englischunterricht gegeben und habe gleichzeitig auch in einer indigenen Familie dort gelebt und es war auf jeden Fall ein Riesenerlebnis. Ich war erst frisch 18 und am Anfang habe ich leider nichts verstanden, weil alle Kichwa geredet haben und es war allgemein mein erstes Mal außerhalb von Europa. Von daher war es auf jeden Fall am Anfang eine Herausforderung, aber dann nach und nach konnte ich mich doch extrem gut einleben und ein Teil der Gemeinschaft werden. Und genau, und dann war das Leben auf jeden Fall deutlich anders im Vergleich zu hier. Also man hat eben viel auf den Äckern gearbeitet, genau, viel mit den Kindern Fußball gespielt. Also ein sehr, sehr ländliches Leben. Und genau, darauf geht dann eigentlich auch auf dieses ländlichere Leben die Projektidee zurück. In der Dorfgemeinschaft, welche sich dann eben vor allem durch diese Nachhaltigkeit, durch dieses Zusammenleben mit der Natur und den Zusammenhalt, fand ich, auszeichnet, hat sich dann auch letztes Jahr eine Idee ergeben, dass man aufgrund der Nähe zu Otavalo, zu dem Touristenzentrum Ecuadors eigentlich, möchte man eigentlich den Tourismus sozusagen auch mitnutzen und hat dann die Idee gehabt, einen Ökotourismuspark sozusagen ins Leben zu rufen. Mit wunderschönem Ausblick auf 3 Vulkane in der Region in Barbuda. Und genau in diesem Ökopark soll jetzt ein Zusammenleben von TouristInnen, MestizInnen und eben Indigenen stattfinden. Es soll ein kultureller Austausch stattfinden und es sollen dadurch auch nachhaltige Beschäftigungsmöglichkeiten ins Leben gerufen werden, da die indigene Kultur und auch die Otavalenos leider immer noch diskriminiert werden in der ecuadorianischen Gesellschaft, es schwerer haben auf jeden Fall, einen Job zu bekommen, unter anderem auch aufgrund der Sprachhindernisse. Und genau, deshalb war ich dann auch sehr froh, dass wir da in der NGO auch einen Kompromiss finden konnten und das Projekt jetzt so auch sehr gut unterstützt.
Ich habe Zug zu Ecuador. Ich war nach meinem Abi 2016, 2017 auch ein Jahr in Ecuador, in Quito, in der Hauptstadt und habe dort einen Freiwilligendienst gemacht und habe da tatsächlich auch mit indigenen Familien auf einem Markt gearbeitet. Aber tatsächlich ist es so, dass inzwischen, also außer klar die Personen, die primär den Kontakt dann zu den Projekten hergestellt haben, auch viele KoordinatorInnen zu den Ländern selbst keinen Bezug haben. Also bei mir hat es jetzt zufälligerweise ganz gut gepasst. Ich war tatsächlich auch öfter in Otavalo, aber das ist bei Desierto nicht bei allen der Fall und ist ja auch nicht notwendig.
Und wie läuft dann die Kommunikation mit den Projekten?
wie läuft über Facebook und dort haben wir ab und zu Anrufe mit dem Gastvater, der einer der Mitglieder der Genossenschaft ist, welche diesen Ökotourismuspark ins Leben ruft. Genau, ansonsten laufen viele Nachrichten per Facebook, also man tut die Quittungen beispielsweise einreichen, es werden genau Bilder regelmäßig geschickt, es kommen Projektberichte regelmäßig an und dann wird eben auch nachgefragt, was für Bedürfnisse bestehen dort oder was für Wünsche haben sie noch und dann wird bei uns innerhalb der NGO geschaut, wie können wir denen eventuell auch nachkommen.
Genau, das ist auch generell für uns in der Sierto wichtig, dass wir halt nicht dafür sind, irgendwie zu sagen, was sie machen sollen, sondern wir sind nur dafür da, die Bedürfnisse sozusagen von den Projekten auch zu unterstützen. Die Koordinatoren vor Ort wissen, was denen fehlt und wir sind dafür da, einfach die Mittel zu ermöglichen.
Und könnt ihr schon sagen, welche Fortschritte euer Projekt gemacht hat, wenn es jetzt noch ganz so frisch ist?
Also die Fortschritte, fand ich, waren auf jeden Fall sehr groß, auch was man in den Bildern gesehen hat. Am Anfang war es eigentlich tatsächlich noch ein relativ wilder Wald, wo alles quer durcheinander gewachsen ist. Und da hat man dann eben auch mit Aspekten der Permakultur, wie eben was auch wichtig ist in der indigenen Kultur, hat man eben probiert, wie man mit der bestehenden Natur diese noch ergänzen kann und diese auch eben zugänglich machen kann für Touristinnen und Besucherinnen oder allgemein auch Leute, die das einfach interessiert und die das auch kennenlernen wollen und auch diesen interkulturellen Austausch auf jeden Fall ja erlernen wollen und die indigene Kultur kennenlernen wollen. Genau, ansonsten ist das Projekt sehr, sehr schnell vorangegangen, fand ich, weil man einfach auch diese Organisationsform, die sehr typisch für die Indigenen hat, die sich Minga nennt. Und in einer Minga tun sich dann eigentlich alle DorfbewohnerInnen zusammen und arbeiten dann den ganzen Tag an dem Projekt. Und das war auch in dem Projekt der Fall. Und von daher gab es zudem noch einen Zeitdruck, weil Ende Juni das Fest Inti Raymi, also das Fest zu Ehren der Sonne in Ecuador stattfindet. Und das ist somit das wichtigste Fest in Ecuador. Und deshalb wollte die indigene Gemeinde bis zu diesem Datum, der 21. Juni, das Projekt fertig bekommen, damit sie dann gleichzeitig sozusagen eine Einweihungsfeier machen können und dann auch dort in Tiraimi feiern können. Genau, allerdings muss man noch dazu sagen, kam es nochmal kurz an Stolpern aufgrund eines Engpasses sozusagen an finanziellen Mitteln. Deshalb wollten wir genau auch nochmal einen Spendenaufruf im Anschluss auf jeden Fall senden, um auf jeden Fall, auch wenn es jetzt nur noch sehr knapp Zeit hat, dahin auch von uns aus eine Unterstützung zu geben, um das Projekt auch wirklich fertigstellen zu können. Geplant sind vielleicht noch, um das anzumerken, auf dem Gelände, also eine Camping Area. Es ist ein Kulturzentrum geplant, was größtenteils schon vollende gestellt ist. Eine Küche, dass eben auch Besuchende auch kulinarisch die indigene Kultur sozusagen kennenlernen können. Und ansonsten noch die Sanitäreinrichtungen, die befinden sich auf jeden Fall gerade noch in Arbeit. Und auch noch die Anfahrt, weil es tut sich doch auf einem sehr schweren Terrain in den Anden Ecuadors finden. Und dann, genau, war es auch teilweise relativ schwierig, die Materialien erstmal hochzubekommen auf die Berge. Und da muss auch noch die Straße sozusagen oder der Weg hin asphaltiert werden. Und dann hoffen wir und sind eigentlich sehr optimistisch, dass es auch Ende Juni fertig ist.
Was ist euer Highlight oder was sind eure Highlights bei eurem Engagement in diesem Projekt, in den verschiedenen Projekten, die ihr vielleicht schon betreut habt? Was waren eure Highlights?
Ich würde einfach sagen, zum Beispiel letztes Jahr war für mich auch ein riesiges Highlight, muss ich sagen. Also die gesamte Corona-Situation, so wie Jan schon gesagt hat, hat einfach gezeigt, hier in Europa, wir hatten auch dieses Problem, dass man eingeschränkt wurde und dass man auch die Pandemie, die verschiedenen Effekte der Pandemie auch bemerkt hat. Aber dann in Südamerika, es war noch schlimmer. Und es war für mich einfach mal ein Highlight, wie ich kurz nachdem ich in diesen Verein eingetreten bin, im November, dann in Februar, März, kam dann plötzlich jeden Tag Nachrichten von allen möglichen Mitgliedern, die gesagt haben, ich hätte hier noch ein Projekt und wir könnten das hier noch machen. Und wir haben, glaube ich, im gesamten April oder März und April fast einmal pro Woche oder zweimal pro Woche teilweise auch geschrieben und geskypt damals noch. Und die verschiedenen Projekte und Ideen und gucken, wie wir die finanzieren können. Und dann kamen irgendwann einfach die Bilder zurück. Und es war alles, was für uns halt selbstverständlich war hier. Masken oder Desinfektionsmittel, was teilweise auch irgendwann ausverkauft war, wo man denkt, ah, okay, das ist, sollte ich eigentlich haben können. In Südamerika oder in verschiedenen Projekten, wo wir unterstützt haben, war es überhaupt nicht möglich zu kaufen. Die hatten auch nicht die Mittel dafür. und dass wir auch mindestens damit eine Gruppe von 30 Frauen in Peru unterstützen konnten oder eine Suppenküche in Argentinien aufbauen konnten und sehen, wie wirklich wir aus der Ferne was unterstützen konnten, war für mich auch wichtig, weil obwohl ich halt meine Kontakte in Ecuador hatte, hatte ich nicht unbedingt dann die Möglichkeit zu sagen, so jetzt starten wir halt was. Und dann hat man einfach gezeigt, dass es einfach auch schon eine schnelle Aktion von Desierto Florida auch möglich war, das was zu starten und dass einfach direkt die Effekte auch zu sehen sind.
Ja, vielleicht nochmal zurück auf jetzt das Projekt in Ecuador. Da war für mich auf jeden Fall jetzt richtig krass zu sehen, wie sehr da die ganze Gemeinde da dahinter stand und jetzt wirklich innerhalb von ein paar wenigen Monaten, seit Februar, sie so viel dort geschafft haben und das Kulturzentrum ja jetzt echt dann innerhalb von ein paar Wochen dann hoffentlich fertigstellen können. Das ist echt unglaublich beeindruckend gewesen. Das hätte ich nie so erwartet. Und das ist echt schön zu sehen.
Für mich war auch der schönste Moment eigentlich dann auch der Moment, wo man dann auch also dem Gastvater eigentlich mitteilen konnte, dass tatsächlich das Projekt auch unterstützt wird, weil es für sie einfach sehr oder fast unmöglich ist, überhaupt an Mittel zu kommen. Und gerade auch während Corona, wo dann eben auch aufgrund von Lockdown die Beschäftigungsmöglichkeiten sehr, sehr schwierig waren. Genau, dass in dem Zeit oder genau in dem Zeitpunkt auch nochmal so eine positive Nachricht dann auf jeden Fall ankam und sie trotzdem natürlich, sobald es Arbeit gibt, sozusagen auch sehr gerne die Arbeit nehmen und da dann auch sehr, sehr fleißig dran arbeiten, gewissenhaft und auch zuverlässig. Auch zu sehen, wie man einfach mit einem kleinen Tropfen sozusagen von hier aus dort auf jeden Fall was Großes schaffen kann.
Wie man damit die Wüste zum Blühen bringen kann, ne? Um beim Namen zu bleiben. Auf jeden Fall sehr schön, wenn man auch sieht, dass man mit dem, was man tut, auch was Positives bewirken kann. Und das gibt einem ja selber auch so unglaublich viel. Was habt ihr denn schon durch euer Engagement für euch selber, für euren Alltag gelernt?
Ich würde jetzt vielleicht spontan sagen, dass ich gelernt habe, ein bisschen dran zu bleiben. Dass man hier manchmal vielleicht auch Sachen durchplant und das dann so theoretisch alles klappt und man dann trotzdem merkt, okay, Ganze funktioniert es doch noch nicht und an der Stelle hakt es noch und hier hapert es ein bisschen und dann tauchen nochmal Sachen auf, die man so vielleicht noch nicht beachtet hat. Aber dass wir jetzt tatsächlich mit den allermeisten Projekten ja immer wieder gemerkt haben, dass wenn man einfach dran bleibt, dass wenn man miteinander im Kontakt bleibt, sei es jetzt wir hier untereinander, als auch dann mit den Projekten vor Ort, dass man dann zum Schluss für eigentlich alles immer eine Lösung findet.
Also eine große Lehre für mich war auf jeden Fall, dass man diese Arbeit eigentlich auch, weil es ist vollkommen freiwillig, dass man die Arbeit eigentlich für sich macht und nicht für Äußeres, nicht für eine Note beispielsweise an der Uni und dadurch auf jeden Fall auch mehr Erfüllung sozusagen findet und genau und sich dadurch für sich in dem Verein irgendwie eine Rolle sucht und die auch einnimmt und die einen sehr glücklich macht, an der man auch wachsen kann. Und was ich auch so für meinen Alltag feststellen konnte, war dann irgendwie das dann auch auf jeden Fall zu mehr Engagement führt. Weil ich finde, wenn man sich einmal beginnt zu engagieren, dann möchte man irgendwie an jeden Ecken irgendwie auch mithelfen, sich irgendwie auch mit engagieren. Weil man einfach dann auch das Gefühl hat, dass man einfach was bewegen kann, finde ich. Und deswegen ist es auch, finde ich, was sehr Erfüllendes.
Was ich vielleicht noch dazu ergänzen kann, ist einfach, dass jeden Tropfen zählt. Also auch sozusagen jeden kleinen Tropfen kann was wirklich was bewirken. Und das ist, wo man gesehen hat, auch eine kleinere Idee, als Jan zum Beispiel noch in dem Verein angetreten ist, hat gesagt, hier, ich hätte auch eine Idee vielleicht für ein Projekt, was wir unterstützen konnten. Da hat er noch weitergemacht und dann kommt noch eine kleine Idee von jemand anderes. Und auch jede Unterstützung von jedem in dem Mitglied oder von jeder Spenderin von uns, das hat man gesehen, da jetzt blüht sozusagen das Projekt oder alle Projekten. Und das ist einfach zu sehen, dass man auch was man jeden Tag macht, das wirklich auf irgendwas bewirken kann. So jeden Tropfen zählt. Das ist, was ich gelernt habe in letzter Zeit.
Richtig schön. Noch eine technische Frage. Du hast nämlich vorhin erwähnt, dass nicht alle in Tübingen sind. Klar, jetzt wo es digital ist, geht es. Aber wie organisiert ihr euch eigentlich?
Das ist einfach, jedes Projekt hat sozusagen eine Gruppe an Projektkoordinatoren in Deutschland. Und die behalten das Kontakt mit dem Projektkoordinatoren vor Ort. Und wie intern unter jedem Projekt das geregelt ist, ist unabhängig, also jedes Projekt entscheidet für sich. Es gibt das Projekt in Peru, wo normalerweise, glaube ich, einmal pro Woche telefoniert wird. Es gibt andere Projekte, wo vielleicht einmal im Monat telefoniert wird oder E-Mails hin und her geschrieben werden. Aber das regelt jedes Projekt auch für sich. Und unter anderem, also alle anderen, wir treffen uns einmal im Monat oder jeden zweiten Monat, je nach Bedarf. Und dann berichten wir einfach gegenseitig, wie die Projekte laufen und welche Updates es gibt. Oder es gibt auch eine große WhatsApp-Gruppe, wo es halt jeden Tag ein Update von einem Projekt gibt und dann Bilder geschickt werden. Und berichtet wird, wie generell die Situation in den Projekten ist.
Voll cool. Also ihr habt das alles super schön beschrieben und ich finde es super schön, wie die Wüste zum Blühen kommt. Und habe noch eine letzte Frage. Unser Podcast heißt ja Act, Learn, Change. Wie wir durch unser Handeln die Welt verbessern können. Wie verändert ihr die Welt oder wie verbessert ihr die Welt durch euer Handeln?
Ich meine, Welt verbessern ist immer so ein riesengroßes Wort, aber eben jetzt alleine konkret mit den Corona-Projekten, die wir hatten, wo wir eben den Sauerstoffgenerator nach Peru und ansonsten Masken und Desinfektionsmittel und so weiter finanzieren konnten. Das ist ja schon auf jeden Fall was, wo konkret in der Situation Hilfe geleistet wird. Und ansonsten glaube ich, dass ganz viele Projekte einfach auch, ja, wie Samen zu sehen sind, die vielleicht in dem Moment an sich noch nicht eine riesengroße Auswirkung haben, aber dann mit der Zeit auf jeden Fall was bewirken. Da bin ich überzeugt von.
Also so irgendwie für mich war irgendwie ganz wichtig, einfach diese Präsenz von Südamerika ein bisschen zu erhöhen hier in Deutschland und auch diese Möglichkeit einfach weiter zu erzählen und einfach Leute noch zu vernetzen, die diese Ideen haben oder die Motivation haben. Das war für mich irgendwie, wo ich dann gemerkt habe, da kann man auch in der Ciudad Florida was machen und einfach die Leute, die halt Ideen und Kontakte und Motivation haben, zu vernetzen und sagen, hier haben wir euch für euch eine Plattform, wo ihr euch austauschen könnt und einfach eure Ideen wirklich auf Papier bringen könnt. Und wie Julia auch gesagt hat, es ist vielleicht nicht irgendwas, was wir schon direkt sehen, also teilweise schon, weil Projekten schon Ergebnisse gezeigt haben, aber einfach, dass diese Plattform entsteht, wo man, wie ich schon erwähnt habe, das Ciudad Florida gibt es seit 2004 und es gab mal Phasen, wo wir gedacht haben oder wo der Verein gedacht hat, okay, wir müssen uns auflösen, weil es gibt keine Mitglieder. Aber wir haben das wieder geschafft, wieder aufzublühen wieder und dann wieder Mitglieder noch dabei zu haben. Und ich glaube, einfach mal diese Plattform beizubehalten ist für mich auch ganz, ganz wichtig und was, wo man halt einfach diese Änderungen der Welt auch danach vielleicht sehen kann oder noch stärker sehen kann.
Ja, die Frage finde ich natürlich auch sehr schwer. Also ich denke, wenn man die Welt verändern muss, dann muss man theoretisch bei sich erstmal anfangen und dann genau schauen, was einen persönlich selber stört, was einen in seinen bisherigen Erlebnissen zum Beispiel, ja, Ungerechtigkeiten, Ungleichheiten in der Welt beispielsweise, und dann sich fragt, was möchte man ändern und sich dann auch wirklich engagiert, das einfach machen. Und wie Matthias gerade auch gemeint hat, und dann eben auch vernetzen, dass man eben die Leute, die dann ungefähr das gleiche Ziel haben, die Welt zu verändern sozusagen, dann auch zusammenbringt. Und im Kollektiv kann man eben, denke ich, doch deutlich mehr erreichen. Und genau, und das sehe ich eigentlich sehr, sehr positiv und sehr schön bei Desierto Florido, dass man eben, auch wenn es nur ein kleiner Beitrag ist, aber dass man zum einen eben die Vernetzungsarbeit leistet, man hat künstlerische, politische Kollektive, beispielsweise in Argentinien, dann hat man wieder viele in Peru, in Ecuador und so weiter, welche man jetzt auch teilweise angefangen hat, sich untereinander in Lateinamerika auch nochmal zu vernetzen.
Sehr cool, ja, da stimme ich euch auf jeden Fall zu. Und last but not least, wollt ihr uns noch etwas mitteilen?
Also ich glaube generell, wenn jemand ein Interesse an Lateinamerika oder Südamerika hat, und einfach gerne was bewirken möchte und einfach Ideen oder einfach austauschen und einfach sagen möchte, ich helfe euch gerne. Wir sind offen immer für neue Mitglieder. Wir haben viel zu anbieten, einfach einen Austausch oder einfach jede Hilfe ist für uns auch sehr gerne willkommen. Und wir freuen uns auf jeder, der bei uns auch mitmachen möchte.
Und da möchte ich vielleicht auch nochmal anfügen, dass auch das Ciudad Florida genau für dieses Engagement, wie Matthias gerade meinte, wahrscheinlich die ideale Organisation ist, weil man kann natürlich auch Entwicklungszusammenarbeit sehr kritisch sehen mit Abhängigkeiten und so weiter. Aber das probiert eben das Ciudad Florida extrem klein zu halten. Zum einen kommen 100% der Spendengelder auch direkt an bei den Projekten. Zum anderen sind die Projekte eben alle durch persönliche Kontakte und auch durch Vertrauen sozusagen geprägt. Und genau, und diese Selbstbestimmung eigentlich der Projektpartner, also vor Ort, was wird jetzt gemacht, welches Projekt wollen sie überhaupt auf die Beine stellen, das ist eben auch nicht in unserer Hand, kommt nicht aus dem globalen Norden, sondern wird alles vor Ort bestimmt. Und deshalb, genau, ist das Ciudad Florida, denke ich, entwicklungskritisch auf jeden Fall sehr innovativ auch. Zudem ist es auch sehr transparent, also einmal im Jahr wird der Jahresbericht aufgelegt mit allen Einnahmen und Ausnahmen und man kann tatsächlich jeden Cent, der ein- und ausgegeben wird, mit anschauen.
Und das war auch schon das Gespräch mit Jule, Matthias und Jan von Desierto Florido. Ich hoffe, du hattest genauso viel Spaß wie ich. Übrigens sammelt Desierto Florido momentan Spenden für ihr Projekt in Ecuador. Wie du sie unterstützen kannst, findest du in den Shownotes. Hast du noch Fragen, Anmerkungen oder Kritik? Dann schreib uns auf redaktion@worldcitizen.school oder auf Instagram. Bis zum nächsten Mal!